Guten Morgen, meine Lieben.
Ich freue mich, euch alle zu sehen. Zunächst möchte ich erstmal eine Sache, die nicht unbedingt mit der Predigt was zu tun hat, sondern mit der Familienarbeit bei uns in der Gemeinde in zwei Wochen, am Samstag in zwei Wochen, in 13 Tagen, der 9., genau, Entschuldigung, genau, Dankeschön, der 9. Mai, da findet wieder ein Familienfrühstück hier bei uns in der Gemeinde. Wir haben eine Liste ausgelegt, die liegt hinten aus. Fühlt euch frei, da sich einzutragen und was ihr mitbringen wollt, damit wir einfach auch besser planen können. Wie gesagt, wir freuen uns über euch, über die Gemeinschaft mit euch. Was habe ich noch vergessen zu sagen? Die Zeit. Um 9:15 fangen wir an. Wir treffen uns, genau, fangen langsam gemütlich an, frühstücken gemeinsam und dann gehen wir über zum geistlichen Thema. Und wir haben meistens eine sehr, sehr gute Gemeinschaft miteinander, sodass wir dann praktisch auch in den Tag gut starten können. So, dann kommen wir jetzt zu dem Thema. Also ich freue mich, mit euch über das Wort Gottes gemeinsam nachdenken zu können und auch zu schauen, was wird Gott heute zu uns sagen aus seinem Wort und über sein Wort. Wir haben uns ja vor einer gewissen Zeit, das sind bestimmt 1,5 bis 2 Jahre her, dass wir uns in der Apostelgeschichte angefangen haben zu bewegen. Wir haben uns angefangen anzuschauen, das, was der Herr Jesus angefangen hat zu tun, als er auf diese Erde gegangen ist, das, was er seinen Jüngern weitergegeben hat und gesagt hat, ihr seid, das steht in der Apostelgeschichte 1, Vers 8, da steht Folgendes: sondern ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und wir haben angefangen zu sehen und zu schauen, wie Gott durch die Apostel, durch die Jünger Jesu angefangen hat zu wirken auf dieser Erde. Wir haben gesehen, wie praktisch in der Apostelgeschichte der Heilige Geist ausgegossen worden ist zu Pfingsten. Wir haben gesehen, wie die ursprüngliche Gemeinde in Jerusalem gegründet wurde, wie ganz, ganz viele Leute zum Glauben gekommen sind. Wir haben gesehen, wie diese Gemeinde die Verfolgung angesetzt hat und diese Gemeinde sich ausgebreitet hat. Und wir haben gesehen, wie die Leute praktisch aus Jerusalem zunächst in Judäa rausgegangen sind. Dann haben wir gesehen, wie die Leute weitergegangen sind nach Samaria und dann auch eben nach Zilizien, nach Antiochien und in die ganzen weiteren Regionen. Und wir haben gesehen, dass wie Gott gewirkt hat, und wir haben gesehen, dass Gott praktisch, dass es im ersten Schritt sind ja, André, danke schön. Wir haben gesehen, wie Gott gewirkt hat und dass das Wort Gottes rausging. Also zunächst gingen die Juden, die gingen in die Synagogen, haben in den Synagogen gepredigt. Aber dann hat sich das Wort Gottes schlagartig ausgebreitet. Und wir haben gesehen, dass ganz, ganz viele Heiden, also Menschen, die nicht aus dem Judentum kamen, zum Glauben gekommen sind. Die haben den Herrn Jesus als ihren persönlichen Retter und Heiland angenommen. Und jetzt stand die Gemeinde vor einer ganz neuen Herausforderung. Und zwar, es war eine ganz, ganz neue Situation. Und zwar, wir müssen uns das, wie soll ich das mal sagen? Es gab eine ganz neue Situation, weil wir müssen uns das mal vorstellen. Vielleicht muss ich das so anfangen von der Seite. Wir müssen uns das so vorstellen. Hier in der Ursprungsgemeinde in Jerusalem waren ganz, ganz viele gläubige Juden, die aus ganz vielen verschiedenen Richtungen gekommen sind. Und die bewegten immer wieder die Frage, wie kann man zum Volke Gottes dazugehören? Die Frage war immer wieder, man hat sich immer wieder die Frage gestellt, was muss man tun, um zu dem Volke Gottes zu gehören? Und zwar, jetzt müssen wir uns das so vorstellen, im Alten Testament war das relativ deutlich geregelt in der Heiligen Schrift. Da steht zum Beispiel im ersten Buch Mose, in Kapitel 17, steht zum Beispiel, ja, dann musst du dich, alles Männliche, was den achten Tag erreicht hat, ja, muss beschnitten werden. Und dann steht zum Beispiel, gibt es eine ganze Menge Regelungen, zum Beispiel im zweiten Buch Mose ist auch eine Regel für Fremdlinge, also für die Leute, die nicht aus dem Volk Juden gekommen sind, dass diese praktisch, wenn Fremdlinge unter euch wohnen und wenn sie an den religiösen Festen dran teilnehmen wollen, dann müssen die sich auch beschneiden. Und dann gilt für euch auch diese Möglichkeit, sich am Passa zum Beispiel zu beteiligen. Und was ich ganz, ganz interessant fand, ich habe eine Bibelstelle gelesen, also gut, Zufälle gibt es nicht, ja, aber in meiner stillen Zeit bin ich über eine Stelle gestolpert, die steht im Hesekiel Kapitel 44, Vers 9. Ich lade euch mal ein, diese Stelle aufzuschlagen und ich lese euch das mal vor. Hesekiel 44, Vers 9. Da steht, so spricht Gott der Herr, es soll kein Fremder mit unbeschnittenem Herzen und mit unbeschnittenem Fleisch in mein Heiligtum kommen. Keiner von allen Fremdlingen, die unter euch Kindern Israel wohnen. Das ist eine recht deutliche Aussage, ja, über die Fremdlinge. Das heißt, wenn jemand unbeschnitten ist, soll er keine Gemeinschaft mit dem Volk Gottes haben. Und das sind Regelungen aus dem Alten Bund. Da steht klar, was steht im Alten Testament? Wenn du das Gesetz befolgst, die 613 Regeln, ja, wenn du das Gesetz befolgst und wenn du das Männliche beschneidest, dann wirst du leben. Dann gehörst du zu dem Volk Gottes. Das war der alte Bund. Aber jetzt haben wir eine ganz andere Situation. Der Herr Jesus, der ist auf diese Erde gekommen. Der hat das Gesetz erfüllt in seinem Fleisch, durch sein Leben. Er hat das Gesetz erfüllt. Er ist die Erfüllung dieses Gesetzes. Und ab jetzt gilt eine neue Regel. Und diese Regel heißt wie? Wenn du Herrn Jesus als deinen Herrn und Heiland angenommen hast, wenn du deine Schuld und Sünde dem Herrn Jesus bekannt und ihm um Vergebung gebeten hast, dann passiert was? Dann wirst du vom Neuen geboren werden. Und wenn du vom Neuen geboren wirst, gehörst du zur Familie Gottes. Dann bist du ein Kind Gottes. Das heißt, wir brauchen jetzt im Neuen Bund nicht mehr die Notwendigkeit, diese Gesetze zu halten und auch an der Beschneidung teilzunehmen. Aber offensichtlich war das für die Juden in der Zeit nicht ganz einfach und es gab richtig viele Diskussionen an der Stelle. Und das kann sein, dass vielleicht diese Situation, also diese Freiheit, die wir in Jesus Christus haben, dass wir praktisch nicht verpflichtet sind an diesen ganzen Gesetzen, also das tue, halte alle Gesetze, so wirst du frei. Das kann der Grund sein, warum das Thema heute lauten soll, zur Freiheit berufen. Ich persönlich, wir werden gleich sehen, wenn wir den Text lesen, ich persönlich finde, der Text spricht ein bisschen über was anderes. Heute geht es in diesem Text, in diesem Textabschnitt, den wir gleich lesen werden, geht es eher darum, wie man die Entscheidung, die man getroffen hat, als Gemeinde, als Leiter, wie man diese Entscheidung weitergeben möchte. Und wie man praktisch das, was man entschieden hat, wie man das lehren und weitergeben möchte. Und deswegen habe ich heute eigentlich das Thema genannt, der Umgang mit neuen Herausforderungen. Oder wie gebe ich das, was ich entschieden habe, wie ich mich entschieden habe, wie gebe ich das weiter? Also ich lade euch ein, die Heilige Schrift aufzuschlagen, Apostelgeschichte Kapitel 15, ab Vers 22. Wir lesen: Daraufhin beschlossen die Apostel und die Ältesten zusammen mit der ganzen Gemeinde Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochien zu senden, nämlich Judas mit dem Namen Barsabas und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Und die sandten durch ihre Hand folgendes Schreiben: Die Apostel und die Ältesten und die Brüder entbieten den Brüdern in Antiochien und in Syrien und Silizien, die aus den Heiden sind, ihren Gruß. Da wir gehört haben, dass etliche von uns ausgegangen sind, euch durch Reden verwirrt und eure Seelen unsicher gemacht haben, indem sie sagen, man müsse sich beschneiden lassen und das Gesetz halten, ohne dass wir sie dazu beauftragt haben oder hätten, so haben wir, die wir einmütig versammelt waren, beschlossen, Männer zu erwählen und zu euch zu senden, mit unserem geliebten Barnabas und Paulus, Männer, die aus ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben deshalb Judas und Silas gesandt, die euch mündlich dasselbe verkündigen sollen. Es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzulegen, außer diesen notwendigen Dingen, dass ihr euch enthalten von Götzenopfern und vom Blut, vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davon bewahrt, so handelt ihr recht. Lebt wohl. So wurden sie nun verabschiedet und gingen nach Antiochie. Und sie versammelten die Menge und übergaben das Schreiben. Und als sie es gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost. Und Judas und Silas, die selbst auch Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Und nachdem sie einige Zeit dort zugebracht hatten, wurden sie von den Brüdern mit Frieden zu den Aposteln zurückgesandt. Silas aber beschloss, dort zu bleiben. Paulus und Barnabas hielten sich aber in Antiochia auf und lehrten und verkündigten zusammen mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Bis hierher. Ich möchte noch mal ganz kurz stille werden. Lieber Herr Jesus, es ist dein Wort und du bist Herr, der König. Ich bitte dich, dass du segnest diese Stunde und dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Ich danke dir vom ganzen Herzen her. Amen. Wir sehen, mit Kapitel 15 haben wir uns schon an zwei Sonntagen beschäftigt. Ich glaube, vor knapp 4 Wochen sprach Erich Schäfer, hat angefangen, über Kapitel 15 zu sprechen. Letzte Woche sprach Uwe auch über Kapitel 15 und heute geht es weiter. Und wir haben gesehen, wenn wir Kapitel 15 zu Anfang lesen, dann sehen wir, dass die Situation die folgende war, dass als Paulus und Barnabas gepredigt haben, das Evangelium, das, was ich euch jetzt erklärt habe, diesen Unterschied, standen Juden auf, die angefangen haben zu lehren. Und da entstand eben diese Problematik, weil die einen haben gesagt, ja, nee, ihr müsst euch noch beschneiden, damit ihr zum Volk Gottes gehören tut. Ja? Und Paulus und Barnabas widerstanden dem, weil sie sagten, okay, der Herr Jesus ist gestorben, das ist die Erfüllung des Gesetzes. Alleine der Glaube an den Herrn Jesus Christus, durch Glaube seid ihr gerettet, aus Gnade, das ist das, was genügt. Und daraus entstand eine ganz, ganz heftige Diskussion, die dazu geführt hat, dass Paulus und Barnabas von Antiochien nach Jerusalem gegangen sind und vor die Apostel, die Ältesten der Gemeinde und die Brüder diese Frage gestellt haben. Und dann wurde diese Frage, in Jerusalem selbst war diese Frage, die war klar, auch da war sie präsent. Aber die war offensichtlich nicht so stark im Mittelpunkt oder vielleicht nicht so ganz im Bewusstsein gewesen. Was wir vielleicht nochmal beachten müssen, ist, dass der Kapitel 15 auch eine ganz interessante Position in der Apostelgeschichte einnimmt. Die komplette Apostelgeschichte von Kapitel 1 bis Kapitel 15, also Kapitel 14 sogar, geht es meistens um die Ursprungsgemeinde in Jerusalem. Ab Kapitel 15 geht es meistens um die Missionsreisen von Paulus und er um die Heiden, Heidenchristen, also wie das Evangelium zu den Heiden gekommen ist und wie das weitergegangen ist. Und in dem Kapitel 15 ist eben diese ganz entscheidende Situation, wo diese Frage, wo Paulus und Barnabas diese Frage gebracht hatten, vor die Apostel und vor die Ältesten und vor die Brüder. Ja? Und wie gesagt, ihr mögt mir bitte widersprechen, aber für mich ist hier in diesem Abschnitt, den ich jetzt gelesen habe, ist der zentrale Schwerpunkt, wie wird die Botschaft oder der Beschluss, den die Gemeinde getroffen hat, wie soll dieser Beschluss übermittelt werden an die Heidenchristen? Und ich finde das sehr, sehr stark und sehr, sehr interessant, dass die praktisch, ich blätter noch mal einmal ein Stück zurück, ja, Kapitel 15, Vers 19, da spricht Jakobus, ja, Jakobus sagt, darum urteile ich, dass man den aus den Heiden und so weiter, und dann fasst er den Beschluss zusammen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als jetzt, wo wir jetzt hier sind, stand der Beschluss schon fest. Die haben in einem Konzil über Beschluss nachgedacht und entschieden, und deswegen schreibt Jakobus, darum urteile ich. Und dieser Beschluss, wie gesagt, sie beschlossen, das haben wir auch gelesen, sie beschlossen, dass sie zwei Männer aus ihrer Mitte nehmen, und das waren nicht einfach irgendwelche Männer, sondern das waren Männer, die in der Gemeinde Verantwortung getragen haben. Zwei führende Männer, lesen wir, haben sie entschieden, dass diese zwei führenden Männer gehen mit Paulus und Barnabas, gehen zurück nach Antiochien und werden diesen Brief und die ganze Botschaft übermitteln. Und wisst ihr, was ich mich gefragt habe? Ich habe mich gefragt, warum? Warum hat die Gemeinde, also ich meine, wenn diese zwei Männer nichts zu tun hätten und hätte gesagt, so, okay, ihr geht jetzt auch mit, ja, aber das waren zwei führende Männer, die Aufgaben in der Gemeinde hatten. Warum hat man sich dafür entschieden, diese zwei Männer zum Beispiel aus der Mitte zu nehmen und mitzusenden? Das ist die eine Frage. Die zweite Frage ist, hat man Paulus und Barnabas jetzt zum Beispiel nicht vertraut? Hat man gedacht, so, okay, wenn wir jetzt entscheiden, wer weiß, was die dann weitergeben? Nein. Und man muss sich über eine Sache auch nochmal bewusst sein. Der Weg von Jerusalem nach Antiochien, das waren 500 bis 600 Kilometer. Und diese Strecke hat man damals zu Fuß zurückgelegt. Das heißt, man ist 2,5 bis 3 Wochen unterwegs gewesen in eine Richtung, damit man diese Botschaft weitergibt. Und wie gesagt, es waren zwei führende Männer, die man entschieden hat. Aber ich finde, das ist ein ganz, ganz starkes Zeichen, was hier zum Ausdruck bringt. Denn damit zeigt die Gemeinde, also zeigen praktisch die Ältesten und die Apostel, zeigen die Wichtigkeit dieser Aussage. Das heißt, sie nehmen zwei führende Männer aus ihren Aufgaben raus und entsenden diese Männer nach Antiochien, damit sie diesen Beschluss, ja, wie gesagt, das waren keine zwei Praktikanten, sondern das waren zwei führende Männer. Und das war wirklich ein deutliches Zeichen für die Gemeinde in Antiochien. Männer, die Verantwortung haben, kommen zu euch und bringen diese Botschaft selbst. Das war das eine. Das zweite, die drücken zum Beispiel, sagen, hier steht auch in der Heiligen Schrift, die sagen auch, unser geliebter Bruder Paulus und Barnabas. Das heißt, da war auch eine Beziehung zwischen den Aposteln und Ältesten, auch zu Barnabas und Paulus. Aber dadurch, dass die diese Männer mit entsenden, haben sie auch nochmal bestätigt, also stellen sie sich praktisch auf die Seite zu Paulus und sagen, wir gehören zusammen. Das war ganz, ganz wichtig, denn Paulus hat ja ein Evangelium verkündigt. Der ist ausgesandt worden, um das Evangelium zu verkünden. Und jetzt war Paulus da und wie gesagt, da gab es eine Diskussion. Und jetzt stellen sich diese Männer, die Apostel und die gesamte Gemeinde in Jerusalem, stellt sich hinter Paulus und Barnabas und sagen, das Evangelium, diese Botschaft, die diese Männer verkünden, die ist die wahre Botschaft und wir stellen uns dazu. Und als nächstes gilt natürlich auch die Wertschätzung, die sie der Gemeinde in Antiochien entgegenbringen. Noch dürfen wir über eine Sache nicht vergessen. Die Gemeinde in Antiochien, ich lade euch auf, Kapitel 11, Apostelgeschichte, Vers 26 aufzuschlagen. Die Gemeinde in Antiochien, das war die erste Gemeinde, wo die Menschen, und das waren nicht nur aus den Juden gläubig gewordene Christen geworden, sondern das waren alle unterschiedlichen Nationen und Völker. Und das war aber die erste Gemeinde, der erste Ort, wo die Menschen, wo es wirklich auch in der Bibel steht, und in Antiochien wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Das heißt, das ist die erste Gemeinde, die sich eine absolute Identität als Christus gegeben hat. Und deswegen war es absolut wichtig und notwendig, dass die Gemeinde in Jerusalem sich zu diesen Brüdern oder zu diesen Geschwistern bekennt. Und dahin, deswegen senden sie eben auch nicht nur diesen Brief dazu, sondern auch diese zwei führenden Männer, die Aufgaben und Verantwortung haben. Ja, es war, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, dass sie, und wir müssen auch nochmal über eine Sache uns bewusst werden. Es gibt keine Gemeinde, also klar gibt es eine Ortsgemeinde hier und dann gibt es eine ECG und dann gibt es noch irgendwas, ja. Aber bei Gott gibt es nur eine einzige Gemeinde. Da gibt es nicht eine Gemeinde aus den Juden und eine Gemeinde aus Nichtjuden, sondern vor Gott gilt das Leib Christi ist die Gemeinde Gottes. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass da nicht an der Stelle auch schon wieder die nächste Spaltung entsteht. War es ganz, ganz wichtig, dass sie sich bekennen. Und jetzt lasst uns einfach nochmal das Schreiben anschauen, wie sie das gesetzt haben. Und zwar, da steht Vers, lass mal kurz gucken, das Vers 23. Und sie sandten durch ihre Hand folgendes Schreiben: Die Aposteln, die Ältesten, die Brüder entbieten den Brüdern in Antiochien und Syrien und Zilizien und die aus den Heiden sind ihren Gruß. Ja. Es ist relativ deutlich, wer schreibt: Apostel, Ältesten, die Brüder. Ja. Entbieten, das war eine ganz höfliche Form, oder sagen, grüßen euch ganz herzlich. Ja. Und dann steht nicht, wir schreiben euch, was ihr zu tun habt, sondern wir grüßen euch. Und es steht dann auch, ganz wichtig, da steht auch Brüdern, die aus den Heiden sind. Wisst ihr, ich habe mich, als ich diese Stelle gelesen habe, habe ich mich erinnert an eine meiner ersten Begegnungen mit Karol Benatzky. Das war der Älteste bei uns in der Gemeinde. Und ich weiß nicht, ob ich schon gläubig war, aber das war so eine der ersten Begegnungen. Und ich fand das sehr bezeichnend damals. Das hat mich sehr berührt an der Stelle. Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, ich war so, keine Ahnung, 23, ja, und Karol Benatzky muss in der Ende 80er sein. Also, war wirklich ein sehr angesehener Mensch, ja, und auch wirklich auch eine Größe, auch wenn er klein war. So kann ich mich erinnern, oder? Doch. Ne? Normal, also der war normal, okay, der war normal. Tut mir leid, der war normal. So, aber was ich total interessant, also ich kam zu ihm, oh ja, sie und so, na, höflich, ja. Und Karol Benatzky hat mich wirklich ganz ernst angeguckt und hat zu mir folgenden Satz gesagt. Der hat zu mir gesagt, weißt du was? Bei Gott gibt es keine Enkelkinder oder sowas. Bei Gott gibt es nur Kinder. Und wenn Kinder, dann bin ich dein Bruder. Und wenn dein Bruder, ja. Und das hat mich an der Stelle so wirklich gepackt und berührt, weil das zeigte mir, also der Mensch, der die Gemeinde gegründet hat, der Älteste jetzt hier, der dann praktisch ganz viel Lebenserfahrung hat, ja, der stellt sich auf die gleiche Ebene zu mir und er sagt zu mir einfach Bruder. Und das fand ich, und das sieht man hier in diesem Schreiben, in dem, was sie praktisch, wie sie die Apostel zum Beispiel, die hätten ja auch das Recht sagen können, hey, ich bin Apostel, ja, ich entscheide, ich sage euch, also okay, ne? Schaut euch andere Größen aktuell in der Welt an, ja, da gibt es eine gewisse also Stellung oder Funktion. Aber nein, davon sehen wir hier nichts. Und dann sehen wir, dann geht es weiter und da steht Folgendes. Da wir gehört haben, dass etliche, die von uns ausgegangen sind, euch durch Reden verwirrt und eure Seelen unsicher gemacht haben, indem sie sagen, man müsse sich beschneiden lassen und das Gesetz halten, ohne dass wir sie dazu beauftragt haben. So haben wir, die einmütig versammelt waren, beschlossen, Männer zu senden, Männer zu erwählen und zu euch zu senden. Was haben sie denn gehört? Wir haben gehört. Und dann kommen ganz klare Punkte, die sie aufzählen. Wir haben gehört, es gibt Leute, die von uns ausgegangen sind. Es gibt Leute, diese Leute sagen, ihr müsst euch beschneiden und das Gesetz halten. Dann heißt es, diese Leute haben euch verwirrt und haben euch unsicher gemacht. Aber wir haben diese Leute nicht ausgesandt. Und dann kommt der nächste Punkt nochmal. Also haben wir, die wir versammelt waren, einmütig, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Schlüsselwort, als Gemeinde einmütig, eines Mutes, eines Sinnes zu sein, haben wir einmütig beschlossen, was zu tun ist. Ich finde es ganz, ganz stark, wie die Apostel, also im Grunde genommen, dass die Apostel hier an der Stelle Folgendes sagen. Die sagen, das eigentliche oder die eigentliche Herausforderung oder das eigentliche Problem ist aus unserer Mitte rausgegangen. Das waren Leute, wir haben die zwar nicht geschickt, aber die sind bei uns zu Hause, aus unserem Hause sind diese Leute rausgegangen. Und diese Leute sind zu euch rübergegangen und haben euch falsche Lehre verbreitet. Diese Leute, die sagen, die nennen das genau, bringen das genau auf den Punkt und sagen, diese Leute haben bei euch falsche Lehre verbreitet. Die haben euch Falsches erzählt, dass ihr euch beschneiden sollt und dass ihr Gesetz halten sollt. Und wisst ihr, das ist ganz interessant, weil ich kann das zum Beispiel auch sehr gut nachvollziehen. Also mir ist auch manchmal so, was kann ich noch machen, damit ich Gott noch ein bisschen näher bin? Ja, vielleicht Sabbat halten? Ja, oder was kann ich noch so Gutes tun, ja, von mir aus, damit ich Gott noch gefallen, noch mehr Gefallen tue oder überhaupt Gefallen tue? Ja, was kann ich machen? Und wisst ihr, das ist falsch, weil alleine die Gnade genügt. Ich kann nicht etwas tun, ja, damit ich Gott gefallen kann. Und falsch ist falsch, egal wie intensiv mein Motiv ist, wie nah und dolle ich Gott näher kommen möchte. Egal, falsch ist falsch. Wisst ihr, ich kann das Ziel zum Beispiel nicht treffen, verfehlen, oder ich kann über das Ziel hinausschießen, ganz weit hinaus. Aber das Ziel habe ich trotzdem nicht getroffen. Und das ist falsch eben. Wenn ich am Ziel vorbeigehe, dann ist es falsch, dann habe ich das Ziel nicht getroffen. Und dann finde ich auch nochmal sehr, sehr stark, wie Sie zum Beispiel, wie Sie das Verständnis dafür ausdrücken, was diese falsche Lehre bei den jungen Gläubigen, bei den Zuhörern ausgelöst hat. Ich finde es ganz, ganz stark. Die sagen, diese Verwirrung und Unsicherheit eurer Seelen. Ich habe in den Kommentierungen gelesen, was diese zwei Ausdrücke bedeuten. Diese zwei Ausdrücke in der Kombination bedeuten absolutes Chaos. Und das ist etwas, was sie, also heute würde man sagen, die haben empathisch darauf reagiert, ja. Aber eigentlich, sie haben ein Verständnis dafür gezeigt. Sie haben einfach nur sich in die Lage versetzt von den jungen Gläubigen und haben gesagt, okay, diese falsche Lehre, die da verbreitet worden ist, das muss ja ein komplettes Chaos bei euch ausgelöst haben. Ihr steht da und wisst nicht, was zu tun ist und wie es weiter vorgegangen werden soll. Und klar, gerade da, wo Leute jung oder frisch zum Glauben kommen, wo Leute frisch im Glauben sind, ist es extrem wichtig, dass man diesen Leuten eine klare, saubere Lehre bringt, dass man da nicht alles Mögliche reinpackt, was man einem so einfällt, sondern dass man da eine ganz klare Trennung macht und ganz klar erklärt und zeigt, was eigentlich ganz, ganz wichtig ist. Deswegen finde ich zum Beispiel ganz gut, dass wir bei uns in der Gemeinde gelegentlich sowas wie einen Grundkurs praktizieren. Ich finde es wirklich gut, muss ich sagen. Ja? Und dann würde ich aber dennoch mal noch mal eine Frage stellen, weil ich komme dann schon noch mal zu der praktischen Anwendung zu uns, also das war ja damals so, aber zu uns hier und heute in der Gemeinde. Wenn wir jetzt über die Klarheit der Lehre und Klarheit sprechen, würde ich mich einfach fragen, würden wir als Gemeinde damit umgehen, wenn Leute zum Beispiel, wenn wir wissen würden, dass Leute bei uns aus unseren Reihen aufstehen würden und irgendwo hingehen würden und falsche Lehre einfach verbreiten würden. Oder wie würden wir jetzt damit umgehen, wenn Leute zum Beispiel zu uns in die Gemeinde kommen und hier bei uns in der Gemeinde falsche Lehre unterbreiten würden? Wie würden wir damit umgehen? Ja? Also okay, jetzt mit der Beschneidung seid ihr klar. Eddie hat gesagt, also beschneiden braucht man sich nicht. Ja, okay. Aber was ist mit Sabbat? Zum Beispiel, wenn jemand kommt und sagt, okay, wir müssen uns an Sabbat halten. Ja, das ist Gott wohlgefällig. Oder zum Beispiel noch was anderes. Wenn jemand zum Beispiel sagt, okay, der Herr Jesus ist für unsere Sünden gestorben und der hat für unsere Schuld und Sünde bezahlt. Ja? Und es wird kein Mensch verloren gehen. Zum Beispiel. Ist das richtig oder falsch? Falsch, klar. Klar, nur die ihre Schuld und Sünde bekennen, nur diese Menschen werden gerettet. Ja, aber die Frage, klar, das ist eine Frage an unsere Leitung, ja, die ich dann auch weitergebe und euch auch ermutige, euch mit diesen Themen auch euch auseinanderzusetzen. Aber auch an Brüder, weil wir lesen, nämlich da waren Apostel, da waren Leiter, aber da waren auch die Brüder. Wir alle müssen uns mit diesen Themen befassen und auseinandersetzen. Ja? Und die Frage, wie gehen wir damit um? Und der Herr Jesus warnt uns an einigen Stellen, es werden falsche Propheten aus eurer Mitte aufstehen und die werden euch verführen. Ja? Und das ist eine klare Warnung. Und ich möchte euch ermutigen, meine Lieben. Ja? Ich habe gehört, ihr habt euch mit den Glaubensgrundsätzen angefangen zu befassen. Klar, ich spreche jetzt für die meisten wahrscheinlich von uns, glauben an die Bibel, dass das Wort Gottes ist. Das ist die Heilige Schrift. Aber wissen wir, was wir als Gemeinde glauben? Und dann möchte ich euch einfach nur ermutigen, dass wir diese Glaubensgrundsätze, ja, und das wäre auch wichtig, dass das nicht wischiwaschi, sondern dass da auch ganz klar ist, was wir eigentlich glauben, dass das vielleicht kurz zusammengefasst ist. Von mir aus kann man das bestimmt auch in anderen Gemeinden irgendwie Copy und Paste machen, ja, weil die anderen glauben vielleicht auch so ähnlich wie wir. Ja, also ich möchte uns dazu ermutigen, dass wir eine Klarheit haben in dem, was wir lehren und in dem, was wir vermitteln, damit wir auch diesen ganzen unterschiedlichen Strömungen wenn zum Beispiel falsche Lehren kommen sollen, dass wir uns dem einfach klar Widerstand geben können und klar sagen können. Ja? Weil manchmal kann ich jetzt nur noch sagen, ich sehe aus der Heiligen Schrift so und so. So ist mir noch nicht ganz klar, wie wir als Gemeinde uns dazu positioniert haben. Das würde ich mir an der Stelle wünschen. Und meine Lieben, deswegen, weil wir hier in der Heiligen Schrift einen super Beispiel dafür haben, wie man mit solchen Sachen umgeht, wenn da zum Beispiel irgendwelche Fragen oder Probleme aufgezeichnet sind, ja, ich möchte euch ermutigen, ja, und ich möchte eure Seelen nicht unsicher machen und verwirren, sondern ich möchte euch gerade an dieser Stelle ermutigen, sich von diesem Beispiel ein Beispiel zu nehmen, ja, und da einfach einzusteigen und zu sagen, schaut, auch hier in der Gemeinde in Jerusalem, ja, wenn wir lesen, Kapitel 15, Anfang, da gab es ein richtiges Durcheinander. Da gab es, richtig heftige Auseinandersetzung, weil da sind ganz, ganz viele Leute aufeinander und jeder hat seine Meinung vertreten. Und wie gesagt, zu der Zeit war es ganz, ganz üblich, dass gerade in der Gemeinde in Jerusalem waren ganz, ganz unterschiedliche Lager der gläubig gewordenen Juden. Ja, die einen sagen, die müssen sich beschneiden und die anderen sagen, nein, brauchen sie nicht. Das war ganz, ganz weit gefächert und die sind alle aufeinander gekommen. Und dann stand Petrus auf, der hat seine Verantwortung übernommen und ist Petrus aufgestanden und hat angefangen zu lehren und hat gesagt, hat erzählt, was ihm passiert ist, als Cornelius zum Glauben gekommen ist. Er hat erzählt von diesem Tuch, das runtergekommen ist und hat seine persönliche Erfahrung gegeben. Und als er fertig war, stand der nächste Bruder auf, stand Jakobus. Und Jakobus hat das aufgegriffen, was Petrus gesagt hat und hat die Heilige Schrift, aus der Heiligen Schrift eine Stelle genommen und hat praktisch das, die Glaubensgrundlage auf ein biblisches Fundament gelegt. Und dann hat er gesagt, und darum, ja, wie ist das denn? Das fand ich das. Darum urteile ich. Genau. Und das hat dann praktisch, er hat dann eine Handlungsempfehlung ausgesprochen. Und deswegen und nur deswegen, ja, weil sie gemeinsam als eine Gemeinde nach einem Weg, nach einem Willen gerungen, gesucht, gebetet haben, weil sie gemeinsam nach dem Willen Gottes geschaut haben. Und deswegen, nur deswegen, hat sich Gott denen offenbart und gezeigt und zu ihnen gesprochen, ja, so dass sie sagen können, und das finde ich ganz stark, es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen. Ja? Nur deswegen, warum wohl? Ja? Weil Gott selbst ihnen ins Herz gelegt hat, diese Entscheidung und diese Aussage. Deswegen, nur weil sie gemeinsam einmütig nach dem Willen Gottes geschaut und gesucht haben, nur deswegen hat Gott sich zu ihnen, nein, Gott kann auch unter anderen Umständen sich den Leuten zeigen. Aber hier ist das ganz offensichtlich. Sie haben einmütig nach dem Weg, nach dem Willen Gottes gesucht, gerungen und Gott hat sich ihnen offenbart. Und deswegen steht das eben, dass es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine Lasten aufzulegen. Und das ist praktisch das, was wir heute und hier als Gemeinde lernen können und wollen, wie wir einmütig, ja, nochmal, auch da gab es Streit, Auseinandersetzungen. Das ist nicht die Voraussetzung dafür, dass man nicht im Willen Gottes wandelt, sondern dass man am Ende des Tages zu einem einmütigen Entschluss kommt, wie es weitergeht. Und das ist das Entscheidende. Und dass sie einen Entschluss treffen. Es ist nämlich kein Problem, ja, wenn es irgendwo Herausforderungen und Probleme gibt. Es ist nämlich, oder etwas schiefläuft, das sehen wir. Ja. Hier waren auch Leute, die waren verwirrt, die waren geirrt. Ja. Was sollen sie machen? Ja. Aber zum Problem wird das erst dann, wenn wir die Sachen sehen, die schieflaufen oder einfach falsch sind und das einfach nur weiterlaufen lassen, wenn wir dann nichts unternehmen, wenn das einfach nur weiterläuft und läuft und läuft. Weil der Punkt ist, die Leute, die falschen Lehrer haben an der Stelle schon angesetzt und die haben da die Lücken genutzt und haben da angefangen schon reinzupacken. Und ihre Lehre reinzupacken, reinzubringen. Und da ist es gefragt. Und deswegen finde ich das ein ganz, ganz starkes Beispiel dafür, dass hier die Leitung ihre Verantwortung übernommen hat und gesagt hat, okay, ja, wir treffen jetzt hier an dieser Stelle eine Entscheidung und wir senden diese zwei Männer mit euch, dass sie rüberkommen und euch das Wissen weitergeben. Wisst ihr? Und das war die Entscheidung, das hat dem Heiligen Geist und uns gefallen, hier den Leuten keine weiteren Lasten aufzulegen. Und dann gibt es nochmal die vier Punkte, also enthaltet euch vom Erstickten, vom Blut, vom Götzendienst und von der Unzucht. Ja. Ich werde jetzt auf diese ganzen Punkte nicht mehr eingehen, Uwe hat letztes Mal das schon ein bisschen erklärt, das ist ein bisschen schwer zu verstehen an der Stelle, weil eben auf der einen Seite sage ich, okay, ich lege euch keine Lasten auf, ja, und auf der anderen Seite, okay, aber diese Dinge müsst ihr auch doch nochmal machen, ja. Und auch dazu habe ich einige Kommentierungen durchgewälzt und mir angeschaut. Und das, was für mich am logischsten und am plausibelsten an der Stelle erscheint, ist, damit eine Beziehung zwischen Juden, die noch nicht gläubig geworden sind, und der Gemeinde Gottes, also sprich, damit man da in einem Dialog bleiben kann mit den Leuten, sollte man eben diese Sachen, sich von diesen Sachen enthalten, eben von Blut, vom Erstickten, von Unzucht und vom Götzendienst. Ja. Und abgesehen davon, es ist natürlich auch so, wenn ich weiß, dass etwas einem Götzen geopfert worden ist, ja, dann ist die Frage, auch wenn ich weiß, dass es keine Götzen gibt, ja, wenn ich weiß, dass es nur einen einzigen wahren Gott gibt, ist die Frage, ja, ob ich mich dem widmen und dem nachgehen soll. Ja? Also eigentlich wahrscheinlich, wie gesagt, das ist die Frage der Heiligung. Und ich finde, also da hat unser Bruder Erich vor 4 Wochen sehr, sehr gut erklärt, sprich nämlich den Unterschied zwischen der Heilung und Heiligung. Und wenn ihr das vielleicht dann etwas vergessen habt, könnt ihr gerne das nachhören. Ja? Also das ist die Predigt von 4 Wochen, von vor 4 Wochen. Wie gesagt, da ging es wirklich darum, und die Heilung, das ist das, was wir bekommen, wenn wir unsere Schuld und Sünde zum Herrn Jesus bringen und ihm um Vergebung unserer Schuld und Sünde bitten. Wenn wir zu ihm kommen und sagen uns, vergib mir Sünde, dann werden wir vom Neuen geboren, dann vergibt der Herr Jesus mir meine Schuld und dann bekomme ich die Heilung. Und weil ich dann diese Heilung bekomme, weil ich dann ein Kind Gottes bin, dann ist auch Bestreben meines Herzens zu leben in Heiligung. Und das ist eben das, wo der Unterschied ist zwischen Heilung und der Heiligung. Wie gesagt, aber da kann man, über diese Punkte kann man auch nochmal separat recht lange sich unterhalten und sprechen. Und dann sehen wir, Entschuldigung, im Vers 31, ja, also diese Männer wurden ausgesandt, und wir sehen, als diese Männer in Antiochien angekommen sind, als sie diese Botschaft vermittelt haben, weitergegeben haben, dann sehen wir, dass da eine große Freude entstanden ist. Ja? Ich weiß nicht, aber ich gehe eher davon aus, dass diese Freude darüber entstanden ist, dass eine Klarheit war. Wenn sie vorher verwirrt waren und jetzt eine Klarheit in der Entscheidung bekommen haben, dann herrscht eine große Freude. Und das führt meistens dazu, wenn wir eine Klarheit vermitteln, wenn wir mit einmal über eine Sache klar sind, was zu tun ist oder wie vorzugehen ist, dann entsteht daraus eine große Freude. Und dann lesen wir, dass die beiden Männer, die beiden Männer, die mitgegangen sind, Judas und Silas, wir lesen, dass die beiden Männer Propheten waren. Und dann lesen wir auch, dass sie auch noch eine bestimmte Zeit in der Gemeinde in Antiochien geblieben sind. Und wir lesen, dass sie stärkten die Brüder. Das heißt, die haben die Möglichkeit genutzt, wenn die schon da sind, haben dann praktisch nicht einfach, haben sich dann einfach gut gehen lassen, sondern haben einfach gesagt, okay, wenn wir dann schon da sind, dann packen wir auch an. Und dann haben sie auch da in der Gemeinde in Antiochien gelehrt und weitergegeben, das Wort Gottes. Und ja, genau, dann zum Schluss ist Judas zurückgegangen und Silas hat sich entschieden zu bleiben, und der ist dann praktisch mit Paulus weiter in die Missionsreisen gegangen, darüber gehen dann die nächsten Kapitel. Ich möchte nochmal zum Schluss auf eine Sache kommen oder damit eigentlich abschließen. Ja? Wenn wir eine Herausforderung vor uns sehen, ja, und das ist auch egal, ob das jetzt Leitung ist oder ob du einzeln gemeint bist, ja, die Herausforderung, die in deiner Verantwortung liegt, davon spreche ich. Ich spreche nicht davon, dass du irgendwie für die Ältesten irgendetwas machen sollst oder für irgendjemand anders eine Entscheidung oder irgendwas machen sollst. Das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe, ich spreche dich an, wo du vor einer Herausforderung stehst, wo du in der Verantwortung bist, aufzustehen und etwas zu tun, deiner Verantwortung nach. Da möchte ich dich dazu ermutigen und eigentlich bestärken, dazu den Willen Gottes zu suchen einmütig in seinem Wort zu suchen, nach seinem Willen zu schauen und zu trachten. Gott wird dir nämlich seine Wege zeigen. Und dann ist es an dir, dass du deine Verantwortung übernimmst und genau das tust, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Möge Gott dich dabei segnen. Amen.